SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit Jens Balzer, Kulturjournalist, Autor, Kolumnist, Musikkritiker. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und herzlich willkommen. Popchronist und Chronist der 80er Jahre. Insofern, als Sie High Energy veröffentlicht haben, eine Chronik letztlich der 80er Jahre. Wir haben dem insofern Rechnung getragen, dass wir heute ausschließlich Musik der 80er Jahre spielen. Wir haben jetzt angefangen oder gerade eben gespielt Christopher Cross ein, den Sie kürzlich sogar nochmal erlebt haben.
Vor ein paar Jahren bei einem Uldi-Konzert, gesponsert von einem Berliner Uldi-Radiosender. Aber ich habe tatsächlich, bei viele Menschen laufen ja schreiend weg bei Christopher Cross. Ich habe da wirklich einen ganz weichen Punkt für den.
Warum?
Also so das ist ja eigentlich eher ein Phänomen aus den 70ern, ne? Der ist in die 80er noch eher so rübergerutscht, aber es gibt tatsächlich so eine musikalische Traditionslinie, die so beim Yachtrock, Laurel Canyon, Anfang der 70er anfängt und dann über Steely Dan, die ja auch einige Mitglieder da bei Christopher Cross im Hintergrund gewirkt haben, dann irgendwie aufhört. Und wie das dann so in den Radio-Mainstream der 80er übergeht, das hat schon musikalisch tatsächlich ganz großartige Momente.
Für ganz viele sind diese 80er Jahre ja insofern ein unfassbar wichtiges Jahrzehnt, weil die Linien des Lebens da irgendwie entweder zusammengehen oder auseinandergehen. Sie sind Jahrgang 1969. Mhm. Mit anderen Worten, die 80er Jahre stehen für Ihre Jugend. Mhm. Mit schönen Erinnerungen in erster Linie.
Das ist ganz interessant. Ich habe, als ich dann nochmal so die 80er rekonstruierte, auch als ich dieses Buch geschrieben habe, festgestellt, man hat das, also ich jedenfalls so im Nachhinein, doch eher als behagliches Jahrzehnt in Erinnerung. Ja. Was war das Jahrzehnt vor dem Mauerfall, vor der Wende, bevor dann die Geschwindigkeit des Lebens sich so enorm erhöht hat und diese Sachen so unübersichtlich wurden. Aber wenn man nochmal zurückdenkt, war es schon auch ein Jahrzehnt, gerade Anfang der 80er, wo man eigentlich vor allem Angst hatte. So eine apokalyptische Stimmung herrschte.
Ne? Friedensbewegung,
Angst vor dem Atomkrieg, Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss, Angst vor der Atomkraft. Also wirklich die späte Regierung Schmidt mit Kraft, mit aller Macht den Bau von Atomkraftwerken durchgedrückt. Also es war schon, man hatte schon, ich glaube so als 13-, 14-Jähriger war man doch schon damals davon überzeugt, dass das nicht lange gut geht.
Mitte der 80er Jahre dann abgelöst von der Angst vor AIDS, die ja für jemanden wie Sie, der da mit 14, 15, 16 sowas erlebt, ja auch einschneidende biografische Folgen hat, oder?
Ja, es war ja klar, dass Mitte der 80er, dass es halt vor allem Homosexuelle trifft. Insofern war man als Hetero-Jugendlicher jetzt nicht direkt da, also im Fokus. Aber man hatte natürlich ein völlig anderes Verhältnis zur Sexualität, irgendwie als, glaube ich, die Generation davor das in den 70ern hatte. Ne? Also dieses Grundgefühl, das ist jetzt
Freiheit,
entfesselt, Freiheit und so. Das im Nachhinein, muss ich aber sagen, hat das auch dazu beigetragen, dass auch unter uns Hetero-Jugendlichen in den 80ern dann letztlich sich ein verantwortungsvollerer Umgang mit Sexualität durchsetzt. Ja. Das würde ich schon glauben. Also so mit ab Erfindung der Pille oder Durchsetzung der Pille waren ja doch die meisten Männer der Ansicht, dass jetzt die Verhütung ohnehin Frauensache ist. Und als dann Mitte, Ende der 80er klar wurde, Kondome schützen nicht nur vor AIDS, sondern auch vor anderen Krankheiten, war klar, also dass auch die jungen Männer sollen sich jetzt mal dann damit auseinandersetzen, wie man verhütet.
Die 80er Jahre waren auch das Zeitalter der neuen deutschen Welle. Es gab eine Band, die von allen anderen sich unterschieden hat, weil minimalistisch und ganz schräg. Das war Trio. Welche Bedeutung hat Trio für Ihr Leben gehabt?
Ja, Trio ist ja eigentlich so das Bindeglied zwischen dem Rock der 70er und der neuen deutschen Welle. Das waren ja alles ausgebildete Musiker eigentlich, die nur beschlossen hatten, sie vergessen mal alles, was sie vorher gelernt haben. Also eigentlich ist das ja eher so eine ganz späte Krautrockphase. Ich fand die ganz, ganz großartig.
Unser Thema, logischerweise ausgehend von High Energy, Ihrem neuen Buch, die 80er Jahre. Wir spielen ausschließlich 80er Jahre Musik, Asia, Bombastrock der 80er und so gar nicht Ihr Fall?
Doch. Ja? Ich kann mir das gut anhören. Ich habe nur festgestellt, dass dieser Gitarrensound schlecht gealtert ist. Ne? Also gerade schon gesagt, Bombastrock. Also es gab auf der einen Seite in den 80ern, so in der neuen deutschen Welle und in der Clubmusik wurde halt alles immer minimalistischer und irgendwie im Rock wurde halt alles immer aufgeblasen. Ja. Also auch diese ganze MTV-Kultur, als dann die Rocker plötzlich dann irgendwie auf die Fernsehbühnen gezerrt wurden oder in die Videoclips, da mussten sie ja plötzlich auch alle sich auf eine Art und Weise selbst inszenieren, wie sie das vorher, glaube ich, nicht gewöhnt war. Das war das Buch heißt ja nicht umsonst High Energy. Also es gibt schon auch eine sehr starke Neigung dazu, sich sehr aufzuplustern, sehr schrill zu sein.
In diesen 80er Jahren gab es ja noch ein paar andere schräge Kombinationen. Also Trio und der Auftritt in der ZDF-Hitparade von Dieter Thomas Heck.
Naja, das war, die meisten NDW-Leute wollten ja gar nicht zu Heck, aber dann war da tatsächlich Trio das Ende. Das habe ich mit 12 oder 13 gesehen. Irgendwie wie die in dieser Schlagersendung dann wie von einem fremden Planeten reingefallen da auf der Bühne standen und Heck dann auch gar nicht wusste, was er damit anfangen soll. Das ist aber nachher interessant, weil natürlich so eine Sendung wie die Hitparade, die dann die ganze Familie guckte, also ich mit meinen Eltern, die es natürlich alles ganz furchtbar fand, aber tatsächlich dann auch so ein, man saß mit den Eltern vorm Fernseher und hat dann wirklich darüber gesprochen, irgendwie, warum die Musik furchtbar finden und man selber findet die aber toll. Und es gab dann richtig so einen Streit über das Musikfernsehprogramm. Das wäre ja heute völlig undenkbar. Also meine Kinder hören das auf ihren Kopfhörern. Ich krieg gar nicht mehr mit, was die hören. Und die würden jetzt auch nie auf die Idee kommen, sich mit mir über meinen Musikgeschmack zu unterhalten. Ja. Das war aber in den 80ern war Musik wirklich noch ein Streitpunkt.
Diese 80er Jahre stehen ja auch für die Auseinandersetzung zwischen Ost und West, zwischen NATO und Warschauer Pakt und die Drohung der NATO und auch die Drohung von Helmut Schmidt, Pershing 2 Raketen in Deutschland zu installieren, wenn die russischen SS-20 Raketen nicht wegkommen. Erinnern Sie, da waren Sie ja nun auch 12, 13, 14 Jahre alt, auch eine bestimmte politische Geschichte, die Sie absolut persönlich auch betroffen hat?
Ja, dazu zum Demonstrieren war ich zu klein, aber man kriegt natürlich schon mit, dass dann 81 im Bonner Hofgarten irgendwie diese riesige Demonstration, 300.000 Leute gegen den NATO-Doppelbeschluss und das Wettrüsten, das war überall in den Medien. Man hatte schon dann, es breitete sich dann auch so ein generelles Unbehagen aus. Ne? Es gab dann 83, 84, The Day After und dieser Atomkriegsfilm, es war eigentlich überall in der Popkultur, auch in den Musikvideos ging es irgendwie, war so diese visuelle Symbolik des Atompilzes und des Tags des jüngsten Gerichts war präsent. Also man hatte schon auch das Gefühl, in so einer Endzeitstimmung sich zu bewegen.
Jens Balzer, unser Gast heute Vormittag, also der Mann, der sich die 80er Jahre angeguckt hat unter den verschiedensten Kriterien, also auch unter der damals gängigen und angesagten Mode, die Sie heute mit doch sehr viel zeitlichem Abstand wie charakterisieren würden?
Ach, das kommt ja alles gerade wieder. Ne? Also es gab gerade diverse Texte darüber gelesen, dass die jungen Leute jetzt wieder Fukuhila tragen. Also nach vorne kurz, hinten lang den Haarschnitt. Das hatte man ja auch gedacht, das habe sich mit dem Abgang von Rudi Völler erledigt. Und auch das Schulterpolsterjackett ist wieder da. Also, und ich fand es im Nachhinein, ich habe ja versucht in dem Buch, so ein bisschen die Zusammenhänge herzustellen zwischen der Mode und den politischen Entwicklungen der Jahre. Und man hat ja das Schulterpolster zum Beispiel als die zentrale Stilsünde der 80er in Erinnerung. Ne? Also Modern Talking trugen Schulterpolster, Milli Vanilli und lauter so musikalische Clown-Darsteller. Und interessant ist aber, dass tatsächlich Schulterpolster kam ja eigentlich als Teil der fortgesetzten neuen Frauenbewegung in die Mode rein. Ne? Also das war das sogenannte Power-Dressing von Frauen, die männlicher mit breiteren Schultern sich ausstaffieren wollten, weil sie in den Konzernen, wie man sagte, damals durch die Glasdecke brechen wollten. Das heißt, die wollten Karriere machen. Es gab dann Stilratgeber, wie sie von ihrem äußeres Erscheinungsbild so umgestalten, dass sie genauso männlich, souverän und durchsetzungsstark wirken wie die Männer, die in den Konzernetagen begegnen.
Wobei da ja auch eine gegenläufige Entwicklung war, was die Frauen angeht. Es gab ja die Generation der selbststrickenden und selbsthäkelnden Frauen.
Naja, dagegen wollten sich die Schulterpolsterfrauen ja absetzen. Weil sie denn, also das war dieser ganze Ökofeminismus, der aus den 70ern, 80ern noch kam irgendwie. Und da hatte man ja das Gefühl, die hatten sich eigentlich jetzt auch in ihrer Frauencafé-Nische jetzt sehr behaglich eingerichtet. Aber wenn man wirklich was gesellschaftlich verändern will, dann muss man halt auch dahin, wo die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen werden. Und das ist tatsächlich, dass dann also eine Generation von Frauen sich jetzt irgendwie auch auf den Weg durch die wirtschaftlichen Institutionen begibt. Das war neu in den 80ern. Da kam diese Schulterpolster tatsächlich her. Also dann auch, ne, Crystal Carrington in Denver Clan, also als ikonische Figur. Und lustigerweise war es halt so, dass Frauen Frauen eigneten sich ein männliches Erscheinungsbild an, ein männliches Accessoire, das sich dann wiederum Männer zurück aneigneten und die sahen dabei aus wie die letzten Clowns.
Das und den Männern ist schlussendlich nicht sehr viel mehr eingefallen als die Renaissance des Schnauzbartes.
Und die Renaissance des Schnauzbartes, naja, wobei auch viele Männer tatsächlich sich dann irgendwie mit diesen Mini-Plief-Gesuren herumstaffiert
haben. Wie kriegen wir jetzt die Kurve vom Schnauzbart zu Rio Reiser? Ganz schwer.
Wie war denn Rio Reiser frisiert in den 70ern, in den 80ern?
Irgendwie braun. Ich habe ja mal mit dem Sendung gemacht, braune Haare, war nicht gut drauf, früh morgens um 10 war nicht seine Zeit, war ein bisschen verwirrt.
Ich habe ihn auf der Tour zur König von Deutschland Platte gesehen und war zeitlang wirklich sehr großer Rio Reiser Fan, weil auch gerade weil so die Tonsteine Scherbenplatten aus den 70ern nochmal wieder hochkommen, die man dann aber eher so als Vorläufer des Punk betrachtete. Ne? Ja. Damit konnte man dann auch als Punkrock sozialisierter Mensch in den 80ern wieder was anfangen.
Also eine merkwürdige Wandlung von Tonsteine, Scherben, Anarcho, Rock, Widerstand gegen alles und dann plötzlich ein angesagter Sänger, der sozusagen Mainstream geworden ist.
Ja, aber dafür ist er in seiner Szene ja auch sehr angefeindet worden. Ne? Also wir hatten ja, das war ja auch dann, also viele Künstler, die aus dem Punk, der New Wave kamen, auch noch in den 80ern, die dann Karriere gemacht haben, hatten dann immer dieses, die machen ja Ausverkauf, ne? dieses Ausverkaufsargument und bei Rio Reiser war das ja auch ganz stark. Irgendwie auf der anderen Seite ist das eben auch Teil der Story der 80er Jahre, dass das, was aus den Alternativkulturen der 70er kommt, irgendwann in der Mitte der Gesellschaft anlangt. Und dafür ist Rio Reiser eigentlich fast eine geradezu exemplarische Figur.
Holly Johnson und Frankie Goes to Hollywood, auch ein Hit der 80er Jahre, stilprägend, stilbildend.
Großartiges Stück, oder? Ja. Also weil das natürlich mit diesem straffen Rhythmus darunter und auch dieser sehr aufgepumpten Produktion, das kommt direkt aus dem High-Energy-Genre, also aus dieser Disco-Fortsetzung aus den kalifornischen schwulen Clubs der frühen 80er, also die auch dem Buch seinen Titel gegeben hat, eine der zentralen musikalischen Errungenschaften, finde ich, des Jahrzehnts. Und gleichzeitig, wir hatten schon darüber gesprochen, Angst dann auch vor AIDS in der Mitte der 80er Jahre, tatsächlich am Anfang der 80er auch von Produzenten und Sängern, die tatsächlich auch alle gestorben sind, sehr schnell. Also Patrick Cowley, der prägende High-Energy-Produzent, den man hier quasi im Hintergrund auch dieses Frankie Goes to Hollywood-Stückes noch als Inspiration hört, der war 82 einer der ersten AIDS-Toten. Und damals hieß es noch Gay-Related Immune Deficiency. Da sieht man auch so diese Mischung aus hochenergetischer Kultur in den 80ern und der darunter liegenden Tragik und den Krisen und der Angst in dieser Zeit.
Jens Balzer, unser SWR1-Leutegast heute Vormittag, der Mann, der als Kulturjournalist, als Musikkritiker sich ja intensiv mit diesen 80er Jahren beschäftigt hat. Sie haben zum Radio auch eine besondere Beziehung bis heute?
Ja, ich mache viel Radio. Bei den Kollegen vom RBB Radio 1 eine wöchentliche Kolumne, wo es eigentlich um die ähnlichen Fragen wie dem 80er Buch geht. Ne? Also was ist die Beziehung zwischen Popkultur und Politik? Nur dann halt irgendwie auf die Gegenwart abgebildet. Ich bin regelmäßig im Deutschlandfunk Kultur zu hören. Und bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, das ist sehr angenehm, mit im Nachtstudio, wo man dann auch Gelegenheit hat, Themen wie die sich in den 80ern auch schon andeuten, dann nochmal in so langen, einstündigen Radio-Features auszuarbeiten.
Und Sie schreiben auch für wen hauptsächlich?
Für die Zeit. Für das Feuilleton der Zeit. Und dann habe ich noch eine kleine Kolumne im Rolling Stone, wo ich einmal im Monat vor allem elektronische Musik vorstelle. Aha. Also im Grunde alles das, was den Rolling Stone-Lesern nicht interessiert. Das
und Rolling Stone hält sich bis heute als Fachzeitschrift?
Ja, das ist, ich möchte fast sagen, das ist das einzige Musikmagazin, das aus der goldenen Ära der Musikmagazine übrig geblieben ist. Wie Sie wissen, ist ja fast alles irgendwie ins Netz abgewandert, aber der Rolling Stone hält sich tatsächlich auch mit diesen langen, gerne auch historisch gefluchteten Essays zur Rock- und Popgeschichte. Da gibt es ein sehr dankbares Publikum.
Dann sind Sie auch Kurator für den Popsalon des Deutschen Theaters in Berlin. Was passiert da?
Tja, also wenn die Pandemie irgendwann mal wieder so aufhört, dass die Theater wieder öffnen, dann, also das haben wir seit mittlerweile auch schon wieder 10 Jahren gemacht, dass wir einmal, also mein Kollege Tobi Müller, auch Journalist, und ich einmal im Monat Künstler, Musikerinnen, Journalisten, Schriftsteller einladen und uns mit denen gemeinsam aktuelle und auch historische Musikvideos anschauen. Aha. Und dann wird darüber diskutiert. Also wir hatten, also paar Beispiele. Zum Beispiel Jonathan Lethem da, der mir ein wunderbares, ne, amerikanischer Schriftsteller, der auch ein wunderbares Buch über die Talking Heads geschrieben hat und einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die mal ein langes Interview mit James Brown geführt haben. Und mit dem haben wir dann uns einen Abend James Brown und Talking Heads Videos angeguckt. Er konnte aber wahnsinnig viel erzählen. Da hatten wir viele Musikerinnen, Peaches zum Beispiel oder Schauspielerinnen, Merritt Becker, die alle so unterschiedliche Beziehungen zur Popmusik haben, und mit denen diskutieren wir dann immer so einen Abend vor dem Publikum. Das ist eigentlich immer sehr heiter und erkenntnisbringend.
Die 80er Jahre und in diesem Falle Spandau Ballet, wir reden drüber mit Jens Balzer. Ihre Musik war die, glaube ich, eher nicht?
Na, ich habe mittlerweile festgestellt, doch meinen Frieden damit gemacht. Dass, wenn man das 83, 84 mit 15 zum ersten Mal gehört hat, dann war ja die Frage, ob man sich jetzt, das war ja die Musik für Popper, und entweder man war Popper oder eben nicht. Und ich gehörte Lifestyle-mäßig zur anderen Fraktion, also zu allem, was ich eher so Punk, New Wave und dem Gothic-Tum zurechnete.
Okay. Dann gucken wir das soziologisch noch ein bisschen genauer an. Poppers waren die mit den Kaschmir-Polundern?
Genau. Also die
früh Karriere machen wollten?
Kinderreicher Eltern, die früh Karriere machen wollten oder sich zumindest anzogen wie kinderreiche Eltern. Die Jungs hatten alle diese charismatischen Seitenscheitel. Das Haar musste besonders fluffig getragen werden. Ja. Dann prototypischer Popper in der Fernsehkultur ist dann natürlich Dr. Udo Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik. Ne? Also das ist dann der junge Brinkmann, der auch mit diesem berühmten Sprung über die Golf-Cabrio-Tür. Da hat ja in der gesamten Spaßverklinik-Serie nicht einmal seine Wagentür aufgemacht, weil er mal so energetisch da reingehechtet ist.
Okay.
Das war die andere Sache.
Dann gab es damals die Punks mit den entsprechenden Figuren und diesem Tiersymbol der Ratte.
Das war eine Entwicklung dann, das war schon ein bisschen später in den 80ern, aber das dann durch die sogenannten Straßenpunks
Da gehörten Sie aber nicht zu.
Zu den Straßenpunks nicht. Ich gehörte dann eher zur Abspaltung der sogenannten Gothics und Gruftis. Also wir waren alle irgendwie
schwarz.
Hörten im Grunde dieselbe Musik, waren aber schwarz angezogen, malten uns Kajal unter die Augen, guckten traurig und hörten dann vor allem The Cure und New Order und Joy Division. Also genau, ja.
Warum damals diese Faszination für diese Gothic-Szene?
Gute Frage. Im Nachhinein glaube ich, dass es auch was mit der Stimmung dieser Zeit zu tun hatte. Ne? Es herrschte eben so eine endzeitliche, apokalyptische Stimmung, die wurde in unterschiedlichen Arten gespiegelt in der Popkultur. Also bei den Punks ganz klar, dann mit so einem auch so wirklich so nihilistischen, es ist jetzt eh alles zu Ende, dann kommen wir auch zurück zum Beton gehen, so alles kaputt und Freude am Kaputten. Bei den Ökos, wo dann die Grünen als parlamentarischer Arm dann so in die Mitte der Gesellschaft einzogen, dann mit diesen, wie wir gerade schon gehört haben, diesen Udo Lindenberg-Songs, so etwas Pathetischen, wozu sind Kriege da? Irgendwie. Und dann bei den Gothics eher in so einer Art Rückzug ins Innerliche. Ne? Das ist ja eigentlich wie so eine romantische Jugendkultur, die sich vor allem darin gefiel, traurig, betrübt, introvertiert zu sein. Und wenn jetzt schon alles den Bach runtergeht, dann zumindest die letzten Jahre mit Haltung, aber auch so einem wohligen Weltschmerz zu genießen. Also ich glaube, man hört im Grunde damals The Cure und Joy Division, wie man vorher dann vielleicht die Leiden des jungen Werthers gelesen hätte.
Und klischeehaft hat sich diese Gothic-Szene dann vorzugsweise auf Friedhöfen getroffen?
Das kam ein bisschen später. Also diese Friedhofsszene, das war jetzt nicht meine. Also ich kenne das auch noch, aber so Rotwein auf Friedhöfen getrunken habe ich nie. Man hat sich dann tatsächlich eher irgendwie bei Konzerten gesagt. Es waren ja eigentlich alles, also jetzt kann ich für mich sagen, das ist auch interessant, soziologisch im Nachhinein betrachtet, irgendwie alles einsame Jugendliche vom Dorf, irgendwie, die im Grunde da, wo sie herkamen, niemanden hatten, der genauso drauf war wie sie. Und da boten dann wirklich solche Lifestyle-Phänomene und solche musikalisch begründeten Kollektive die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden, Ersatzfamilien.
82, die Wende, auch die geistig-moralische Wende von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl. Welche Erinnerungen haben Sie dran?
Na, ich weiß noch, wie wir den Wechsel von Schmidt zu Kohl irgendwie als achte Klasse da im Fernsehen mitverfolgt haben und dachten, jetzt bricht irgendwie wirklich eine große konservative Zeit. Man war natürlich irgendwie als wie auch immer politisch interessierter Jugendlicher damals, da, im Nachhinein eher dachte links. Ich, waren alle eher links. Das war interessante Erkenntnis beim Schreiben dieses Buches. Das war mir vorher nicht klar, dass irgendwie die CDU-CSU, als Kohl dann im Amt bestätigt wurde, bei den Erstwählern und Erstwählerinnen, also bei den 18 bis 22-Jährigen 1983 über 40% geholt hat.
Ja.
Und die Grünen ja bekanntlich in den Bundestag eingezogen sind, aber gerade mal eben so über die 5%-Hürde gekommen. Also im Nachhinein stellt sich das so dar, als ob die Jugend doch wesentlich konservativer gewesen wäre, als man das selber als wie auch immer linker, ökologisch, politisch bewegter 16-Jähriger damals so wahrgenommen.
Eine der Lebenslügen der damaligen Zeit möglicherweise und im Übrigen auch eine Spaltung, die der Gesellschaft in zwei sich unversöhnlich gegenüberstehenden Lagern, so ähnlich wie heute, ein Stück weit.
Ja, man sieht jedenfalls, dass so die klassischen linken Milieus eigentlich schon zerfallen. Also wenn man sich das so ansieht, also die, es ist ja ohnehin, die 80er beginnen mit der Krise der Schwerindustrie und der Rezession und so, ne? Also die ganzen Zechenschließungen. Also da beginnt eigentlich das klassische Arbeitermilieu schon zu verfallen. Und der, wenn man sich die Zahlen ansieht, auch bei den Erstwählern und Erstwählerinnen, der Abstieg der SPD, das Ende der Volkspartei SPD beginnt auch schon in den 80er Jahren. Im Nachhinein fragt man sich, was ist eigentlich aus dieser geistig-moralischen Wende geworden? Natürlich ist es nicht, was nicht passiert ist, was Kohl damals sich auf die Fahnen geschrieben hatte, also die Rückkehr zur klassischen Kernfamilie, Frauen zurück an den Herd, um es mal zuzuspitzen, die sogenannten Gastarbeiter sollen bitte wieder nach Hause gehen, es gab ja auch dieses große Rückführungskonto, das ist alles nicht passiert. Die Gesellschaft ist diverser und bunter und multikultureller geworden, wie wir wissen, aber andererseits, was Kohl damals propagiert hat, nämlich die Leistungsbereitschaft und das lebenslange Lernen und das Ende des Schlendrians der Post-68er-Generation, das wurde tatsächlich voll realisiert, aber dann gar nicht so sehr von CDU, CSU wieder dann, sondern von den sogenannten Yuppies, die sich am Ende der 80er Jahre aufmachten, um ne, den neuen Dienstleistungssektor und den computerisierten Börsenhandel zu erobern.
Und dann gab es ja auch damals einen durchaus pragmatischen Umgang mit der damals noch existierenden DDR, also Franz Josef Strauß, der ein paar Milliarden besorgt hat, Helmut Kohl, der dann auch Erich Honecker nach Deutschland-West eingeladen hat.
Man hatte sich ja eigentlich, ja, es wurde am Anfang der 80er wurden viele Wenden propagiert, die ökologische Wende, die planetarische Wende, die geistig-moralische Wende, aber die Wende, die dann am Ende des Jahrzehnts kam, die hat eigentlich niemand so richtig auf dem Zettel gehabt. Selbst die CDU, die ja immer noch diese Wiedervereinigungspräambel hatte, hatte sich eigentlich, sagen wir ehrlich, 89 schon von dem Gedanken verabschiedet. Das kam für fast alle Beteiligten aus heiterem Himmel.
Die DDR, die Wende, was damals passiert ist, nicht nur in den Köpfen der Menschen, sondern auch auf den Straßen. Wir reden mit dem Kulturjournalisten und Musikkritiker Jens Balzer, wobei die DDR für Sie, glaube ich, deshalb erstmal sehr fremd war, weil Sie, als es die DDR noch gab, in Hamburg bzw. in Norddeutschland gelebt haben. In Norddeutschland,
ja, ich bin aufgewachsen in der Lüneburger Heide. Da habe ich auch die 80er Jahre verbracht im Wesentlichen, Ende der 80er nach Hamburg zum Studieren gegangen. Bin dann 99 nach Berlin gekommen, dann fast 20 Jahre bei der Berliner Zeitung gearbeitet, einer alten Ostzeitung, die dann erst von Gruner und Jahr irgendwie nach der Wiedervereinigung gekauft worden war und dann irgendwie mehrere Mal den Besitzer gewechselt hat. Also da habe ich dann im Nachhinein sehr viel mitbekommen von der Wiedervereinigung und vor allem davon, was sie für die Kulturszene bedeutete. Ne? Wie sich das, also gerade das Theater, das alte Ostberliner Theater und aber auch die Ostberliner Popkultur dann so in der neuen Zeit dann irgendwie zurechtzufinden versuchte.
Also die haben sich, glaube ich, relativ schwer getan, auch etablierte DDR-Bands, die eine Zeit lang dann gar nicht mehr angesagt waren. Stattdessen hat es die Prinzen aus Leipzig nach oben gespült, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, gerade eine, Sebastian Krumbiegel, ganz hervorragender, auch ein Freund von mir, ganz hervorragender Mann, ein sehr schönes Album gemacht, die Prinzen gerade. Ein sehr schönes Comeback-Album, kann ich nur sehr empfehlen. Tatsächlich die Bands, die etablierten Bands der 80er haben sich schwer getan. Dafür gab es dann Künstler, die in der Zeit dann wiederum mit der Stasi Schwierigkeiten hatten, also aus dem Feld der sogenannten anderen Bands oder aber auch aus dem Feld der, es gab ja auch schon so eine elektroakustische Punkrock-New-Wave-Avantgarde, irgendwie aus der dann unter anderem Rammstein hervorgegangen sind in den 90ern, aber eben auch viele Musiker, Produzenten und DJs, die in den 90ern dann die Berliner Techno-Szene mitgeprägt haben und zum Teil bis heute im Berghain auflegen, irgendwie, die kommen auch aus der Zeit. Also das ist irgendwie, hat sich in den 80ern auch gerade in Ost-Berlin schon angedeutet, so ein musikalischer Umbruch, so ein musikalischer Spaltung zwischen den etablierten und nicht etablierten Bands, die sich dann in den 90ern dann irgendwie verfestigt hat.
Weil Sie die Berliner Zeitung angesprochen haben, Ostzeitung, in der Sie als Westler dann Fuß gefasst haben, viele Jahre gearbeitet haben, diese deutsch-deutschen Missverständnisse haben Sie dann auch die in der Redaktion erlebt?
Ja.
Sehr konkret?
Ja, das war tatsächlich auch eine sehr interessante Zeit, weil man so als, wie gesagt, also als westlinks sozialisierter Jugendlicher oder nicht mehr ganz junger Mann, ich war 30, als der anfängt, das dann mit den Ostberliner Kollegen zu tun hatte, die halt auch alle links und auch dissident sozialisiert waren, aber zum Beispiel ein völlig anderes Verständnis von Nation, Nationalität hatten. Also wir Linken im Westen hatten uns in den 80ern völlig abgewöhnt, in diesen nationalen Kategorien zu denken. Also Habermas spielt auch in meinem Buch eine Rolle, hatte sowas wie die postnationale Identität ausgerufen. Das war im Osten völlig anders. Also ich weiß noch, als Christoph Hein dann Anfang der Nullerjahre zum Intendanten des Deutschen Theaters berufen werden sollte und das zum Deutschen Nationaltheater machen wollte, standen mir persönlich die Haare zu Berge, weil das war ein Begriff, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und die Ostberliner Kollegen, die aus der ehemaligen DDR, waren völlig beglückt, weil jetzt endlich wieder an eine deutsche Kulturtradition angeknüpft wurde, die sie in der DDR verloren zu haben glaubten. Einerseits, aber andererseits dann auch verteidigen wollten gegen das, was sie jetzt aus dem Westen rankommen sahen. Also so die eher so amerikanisch geprägte, popkulturell geprägte Welt.
Um nochmal auf einen internationalen Künstler zu kommen, wie wichtig war Prince für die 80er Jahre?
Ich finde Prince wahnsinnig wichtig. Also in wirklich jeder Beziehung. Er hat mit ganz am Anfang des Jahrzehnts mit 1999 einen der Songs des Jahrzehnts. Also die Apokalypse steht bevor. Das ist ja die Chiffre 1999. Aber vorher machen wir nochmal eine richtige Party. Und wenn wir Party machen, dann werfen wir auch sämtliche sexuellen Rollenmodelle und Verhaltensweisen über Bord. Dann können jetzt alle mit allen. Er war ja auch wirklich tatsächlich einer der ersten, die so auch die queere und androgyne Ästhetik dieses Jahrzehnts mit vorweggenommen haben.
High Energy, so heißt das Buch, das Jens Balzer geschrieben hat über die 80er Jahre, wobei das Jens Balzer anknüpft an die Geschichte der 70er Jahre, logischerweise, chronologisch gesehen. Wenn Sie es kurz auf den Punkt bringen müssten, wie unterscheiden sich die 70er und die 80er Jahre voneinander?
Na, ich hatte ja vorher tatsächlich ein Buch über die 70er geschrieben, das heißt Das entfesselte Jahrzehnt. Ich glaube, die 70er waren die Zeit, in der sich die, sagen wir mal, neuen sozialen Bewegungen, Alternativkulturen, Gegenkulturen ausgeprägt haben, die dann in den 80ern in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und sich da verwandelt haben. Also die 70er waren das Jahrzehnt, also deswegen heißt es das entfesselte Jahrzehnt, wo die ganzen klassischen bürgerlichen Konventionen in Frage gestellt wurde. Der Spießer spielte noch eine ganz große Rolle. In den 80ern war es dann eher so, dass sich diese ganzen Subkulturen so gegeneinander abzusetzen begannen. Ne? Haben wir schon drüber gesprochen, Punks gegen Popper und Ökos gegen Gruftis etc. Und wo dann auch so dann dieser Trend zur Individualisierung und zur Selbstinszenierung, also die Schrillheit der 80er Jahre hat was mit diesem Willen zur Unverwechselbarkeit zu tun. Aber gleichzeitig beginnt sich auch schon so ein wirtschaftliches und gesellschaftliches System anzukündigen, in dem wir heute leben, wo dann die Individualisierung, aber eben auch die Prekarisierung der Lebensverhältnisse dann zur Grundlage wird und den Leuten zu dämmern beginnt, dass es vielleicht auch Nachteile haben könnte, wenn man sich ständig neu erfinden muss und nie stabile Lebensgrundlagen hat.
Und wie geht es dann letztlich weiter in den 90er Jahren, auch vor dem Hintergrund, dass es die alte Bundesrepublik und die alte DDR so nicht mehr gegeben hat?
Naja, die 90er sind dann, also wenn man sich die wirtschaftlichen Veränderungen am Ende der 80er in Westdeutschland ansieht, dann versteht man besser, das wäre dann, falls es noch zu einem 90er-Buch kommt, dann auch ein Thema, dann sieht man, wie sehr so die DDR der Nachwendezeit oder die ehemalige DDR der Nachwendezeit zum bevorzugten Experimentierfeld für den heute sogenannten Neoliberalismus geworden sind. Also in den 80ern wurde ganz viel privatisiert schon von Kohl in der alten Bundesrepublik, aber die kamen nicht so richtig voran, weil es immer noch große gesellschaftliche Widerstände gab. Und in der DDR wurde dann einfach alles auf einen Schlag wegprivatisiert und alle die Fantasien, die man so als neoliberaler Wirtschaftler in den 80ern hatte, konnten da irgendwie vollständig ausgespielt werden mit dem bekannten Ergebnis.
Wobei es in den 90er Jahren dann möglicherweise auch diesen historischen Irrtum gegeben hat, zu glauben, wir seien am Ende der Geschichte angelangt und Kapitalismus und Demokratie hätten in dieser Kombination dauerhaft gesiegt.
Ja, das ist das, genau, damit endet mein 80er Buch tatsächlich. Das ist das letzte Kapitel über Francis Fukuyama und seinen Text über das Ende der Geschichte. Wobei Fukuyama in vielem Recht gehabt hat, nur in dem einen entscheidenden Punkt nicht, nämlich, dass sich die Durchsetzung des Kapitalismus zwangsläufig verbindet mit der Durchsetzung der westlichen Demokratien, wie man sie in den 70er und 80er Jahren kennengelernt hatte.
Wir werden sehen, wie es weitergeht. Sie haben es angedeutet, möglicherweise kriegen wir noch das Buch über die 90er Jahre. Und dann gibt es ja auch noch die Nullerjahre und die Zehnerjahre und ganz am Ende. Und
wenn ich dann soweit bin, sind die 20er Jahre auch schon wieder zu Ende.
Genau. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,